MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. Zum ersten Mal hat das Münchner Edith-Stein-Gymnasium in diesem Schuljahr eine Einführungsklasse angeboten. Kurz vor den Ferien ziehen Lehrer und Schülerinnen am Mädchengymnasium jetzt Bilanz. Einführungsklasse, so nennt sich nämlich eine besondere 11. Klasse. Angesprochen werden sollen Schüler, beziehungsweise in diesem Fall Schülerinnen, mit mittlerer Reife. Willi Witte hat sich informiert, wie das Schuljahr für die ersten 13 Schülerinnen gelaufen ist.
Ein Jahr Intensivklasse mit mehr Mathe, mehr Deutsch und einer erhöhten Stundenzahl in einer zweiten Fremdsprache. In der Einführungsklasse werden die Schülerinnen stark gefordert und gefördert. Die 17-jährige Sophie hat die vergangenen Monate durchaus als anstrengend empfunden.
Der Anfang war auf jeden Fall schon ein bisschen schwerer für mich. Man musste sich erstmal an die Schule gewöhnen. Man hatte neue Lehrer, neue Klassenkameraden. Und auch so die Schulaufgaben, sag ich mal, waren komplett anders aufgebaut, als man es von der Realschule kennt. Man musste mehr, sag ich jetzt mal, das Wissen, was man bekommen hat, hier an der Schule anwenden, als dass man es auswendig lernt. Aber man hat es gut hinbekommen, wenn man halt dran geblieben ist.
Dranbleiben lohnt sich. Noch vor wenigen Jahren hätten die Schülerinnen die 10. Klasse wiederholen müssen. Jetzt sind sie nach der mittleren Reife direkt in die 11. Klasse Gymnasium eingestiegen und bereiten sich mit den normalen Gymnasiasten in der kommenden 12. und 13. Klasse auf das allgemeine Abitur vor. Dabei haben Sophie und ihre Freundin, die 16-jährige Selina, sich ganz bewusst gegen eine Berufsausbildung oder die Fachoberschule entschieden.
Weil sowohl bei der Ausbildung als auch bei der FOS muss man sich für einen Zweig entscheiden. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch 15 und da dachte ich mir, vielleicht ändert sich das ja alles nochmal. Die Schule, da hat mir Sophie eben dann erzählt, dass sie hier eine Einführungsklasse macht und dass auch Spanisch angeboten wird. Und das fand ich sehr interessant.
Spanisch ist die Alternative zu Französisch als zweiter Fremdsprache neben Englisch. Für die beiden Schülerinnen ein Wunschfach. Und für das Lehrerkollegium, wie in vielen anderen Fächern, die Herausforderung, die Landung im Gymnasium möglichst gut abzufedern. Hat besser geklappt als erwartet, sagt Nicola Truzinski, die stellvertretende Schulleiterin. Nur beim Miteinander will das Edith-Stein-Gymnasium noch nachbessern.
Also was wir gemerkt haben, so am Anfang, da kamen von den Schülerinnen so ein bisschen die Bedenken, ja, wie nehmen uns denn die anderen auf, also die anderen Elftklässlerinnen. Und da haben wir gesagt, das machen wir dieses Jahr ein bisschen anders, dass da am Anfang schon Kontakt ist. Also dass es nicht nur diese 11E ist, die ja neu dazukommt, die anderen kennen sich ja schon zum Teil seit der 5. Klasse. Und da wollen wir jetzt am Anfang einfach schauen, dass wir mehrere Events machen, wo die sich dann auch kennenlernen und eben die Schulgemeinschaft im ESG, so wie wir das eben denken, dass alle zusammengehören und eine große Familie sind, dass wir das eben ein bisschen fördern.
Und diese Schulfamilie entwickelt sich weiter. Das katholische Mädchengymnasium ist im Augenblick das einzige kirchliche Gymnasium im Erzbistum, das die Einführungsklasse anbietet, sagt Truzinski.
Wir probieren gern aus hier am Edith-Stein-Gymnasium, muss man so sagen. Ja, und haben gedacht, wir probieren das jetzt einfach mal, wie das läuft. Ist natürlich ein Risiko, man weiß nicht, wie viele Schülerinnen kommen. Und es ist eine kleine Gruppe, aber das ist gerade das Schöne. Und wir wollten einfach den Mädchen von der Realschule die Möglichkeit geben, an einer kirchlichen Schule weiterzumachen. An der Mädchenschule vor allen Dingen auch, das ist ja das Besondere. Und deswegen haben wir gesagt, das probieren wir jetzt einfach und haben eben durchweg gute Erfahrungen gemacht. Für die Lehrer ist das auch was Besonderes, weil sie sich eben auf diese Gruppe einlassen können.
Sophie und Selina haben davon profitiert. Sie starten jetzt durch und nehmen die beiden letzten Schuljahre bis zum Abitur in Angriff. Bange ist ihnen dabei nicht.
Also ich freue mich tatsächlich drauf, weil wir dann eben auch mit den anderen Klassen zusammenkommen, die kennenlernen. Ich fühle mich schon vorbereitet. Die Fächer, wo ich denke, ich fühle mich da nicht vorbereitet, habe ich einfach abgewählt. Also wenn man sie abwählen konnte natürlich. Die anderen Fächer funktionieren ganz gut, denke ich. Und ich finde, wir haben es relativ gut aufgeholt, auch in Mathe jetzt, wo man den größten Unterschied gemerkt hat.
Die nächste Einführungsklasse ist bereits in Planung und auch im kommenden Schuljahr werden wieder genügend Schülerinnen zusammenkommen, um das Erfolgsprojekt weiterzuführen. Willi Witte für das MKR.
Runterkommen, die Batterien aufladen, entspannen. Also es gibt ganz viele Ausdrücke für das Bedürfnis, den täglichen Stress mal abzuschütteln. Wer das kann, lebt gesünder, ist gelassener und fröhlicher. Aber wie geht das denn? Zum Beispiel mit Wald oder im Wald. Für die neue Folge unseres Podcasts Einfach Leben hat meine Kollegin Gabi Hafner da eine Expertin getroffen. Hallo Gabi. Und du warst beim Waldbaden.
Naja, Corbinian, jedenfalls in einem Bad aus Vogelstimmen am Waldrand. Und ich fand allein das Grün und die Vögel schon so angenehm. Meine Gesprächspartnerin hat mir erklärt, warum und wie sich die positive Wirkung des Waldes auf uns entfaltet. Gisela Immich forscht als Biologin dazu an der LMU und sie ist Mitgründerin eines Zentrums für Waldmedizin.
Es heißt ja, dass allein schon das Grün, das kenne ich ja auch, man geht ins Grüne, auch weil das einfach gut tut.
Ja, das spüren wir wirklich, aber da stecken noch mehr und auch wirklich messbare Faktoren dahinter, weiß die Waldtherapeutin.
Ein besonderes Innenklima, das vor Sonnenstrahlung schützt. Wir haben eine bestimmte hohe Luftfeuchtigkeit im Wald, aber wir haben natürlich auch eine besondere hohe Luftgüte im Wald, weil dann natürlich der Wald mit den Blättern oder den Nadeln auch die ganzen anthropogenen Luftschadstoffe auskämmt. Also das heißt, es ist schon mal von einem Bioklima eine ganz, ganz gute Situation, wenn wir uns im Wald aufhalten. Und vor allen Dingen auch im Sommer, wenn es in den Innenstädten sehr heiß wird, haben wir zum Teil 10 Grad niedrigere Temperaturen in den Innenbeständen der Wälder.
Also im Wald geht's uns besser als drinnen. Noch ein Argument dafür, dass man die Wälder auch schützt, oder?
Ja, unbedingt, denn ohne Wald in der Umgebung ändert sich was ganz Entscheidendes, weiß Gisela Immich aus Untersuchungen.
Dass Personen, die in einem grünen Umfeld wohnen, eine höhere Lebenserwartung haben und auch weniger schwerwiegende Erkrankungen aufzeigen. Also bestimmte Krebsarten sind weniger gewesen, aber vor allen Dingen, sobald dann der Wald weg war, hat eine große amerikanische Untersuchung auch gezeigt, dass dann auf einmal die Herz-Kreislauf-Erkrankungen wieder anstiegen, weil auf einmal ein Riesenwaldareal durch einen Schadkäfer zerstört wurde. Also das sind sehr eindrückliche Ergebnisse, dass uns Grün gut tut.
Und zwar nicht nur gefühlt, wirklich beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht, dass sich das so messen lässt. Und reicht es dann, um diese positive Wirkung auch selbst aufzunehmen, wenn ich einfach so im Wald ein bisschen rumspaziere?
Na, das schadet nie, denn man kann sich danach auf alle Fälle besser konzentrieren zum Beispiel. Aber so richtig intensiv kann man wohl die Wirkungen auf Körper und Psyche aufnehmen, wenn man etwas mehr Zeit mitbringt.
Sobald ich mich einlasse auf die Natur, hat es einen deutlich stärkeren erholungsförderlichen und entspannenden Effekt. Und das kann jeder selbst machen. Man einfach mal in die Wiese setzen oder unter einen Baum setzen, dem Vogelgezwitscher zuzuhören, die Ameisen einfach beobachten, was sie da am Boden tun.
Also schnell ein paar Schritte mit der Fitnessuhr zählen, das bringt jetzt nicht so viel.
Nein, es ist die Natur mit allen Eindrücken, die uns aus den Gedankenkarussellen rausführen kann. Und wer sich als Teil der Natur fühlen kann, der lebt anders. Dazu kennt die Expertin neue Forschungsergebnisse.
Dass die Menschen, die sich mehr mit der Natur verbunden fühlen, auch insgesamt eine höhere Lebenszufriedenheit haben, besser integriert sind in der Gesellschaft, weniger Missmut haben und auch insgesamt ja lebensbejahender und fröhlicher sind. Letztendlich ist es eine Gesundheitsressource für mich, eine neuartige, wenn wir wieder zurück zur Natur finden können.
Und wer das Waldbaden zum Beispiel in einer Gruppe mal ausprobieren möchte, der findet im Netz wirklich viele Angebote, zum Beispiel über das Zentrum für Waldmedizin und Naturtherapien in Bad Wörishofen, wo Gisela Immich tätig ist.
Und wie besonders Kinder von der Waldumgebung profitieren können, sogar im Unterricht, wie auch stubenhockende Jugendliche Spaß finden können am Draußensein und wie man am besten den Stimmungsaufheller Wald mal selbst ausprobieren kann, weil das wollen wir doch dann alle wissen, wie kann man das in seinen Alltag einbauen, das erfahren Sie bei Einfach Leben heute Abend kurz nach 19 Uhr im MKR und als Podcast überall da, wo Sie Ihre Podcasts so finden. Wie kann es gelingen, den Krieg in der Ukraine zu beenden? Darüber zerbrechen sich in Europa nicht nur Politiker und Militärs die Köpfe. Mehr Waffen an die Ukraine liefern, heißt es da oft als einzige Möglichkeit. In seinem neuen Buch »Den Frieden gewinnen« macht sich der Journalist Heribert Prantl stark für entschlossene, leidenschaftliche Bemühungen, den Frieden für unsere Welt zu erreichen. An diesem Mittwoch stellt der Autor sein Buch in unserer Buchhandlung Michaelsbund vor.
Frieden, das hat für Prantl nichts mit Pazifismus zu tun. Er spricht sich durchaus für Waffenlieferungen in die Ukraine aus. Aber eben auch für eine Kultur des Friedens, weil der die Grundlage für ein Zusammenleben der Menschen ist.
Wenn ich sage, wir müssen Frieden finden, wir müssen zu einem Waffenstillstand kommen, wir müssen Gespräche darüber einfädeln. Ich will mir nicht sagen lassen, dass ich ein Putin-Freund bin. Ich bin natürlich kein Putin-Freund. Putin ist ein Verbrecher, Putin ist ein Kriegsverbrecher, aber ich bin ein Friedensfreund.
Wir müssen nicht kriegstüchtig, sondern friedenstüchtig sein, sagt Prantl. Und diese These zieht sich durch das ganze Buch. Und zwar deswegen, weil den Journalisten die Befürchtung umtreibt, dass der Ukraine-Krieg eskaliert. Die Aussage, mit Putin kann man nicht verhandeln, kann und will der Autor dabei nicht unterschreiben.
Wir müssen einfach anfangen zu verhandeln. Wir müssen, Kant hat gesagt, den Frieden findet man nicht, den Frieden muss man suchen. Und wir müssen ihn jetzt mit in Verhandlungen suchen. Ich denke, man muss einfach hoffen, dass Russland in die Verhandlungen einsteigt. Und wenn man jetzt sagt, der Putin will ja nicht, wie oft haben wir in der Politik den Satz gehört, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Es gibt, glaube ich, wie es eine Kriegsdynamik gibt, auch eine Friedensdynamik und Gesprächsdynamik. Und auf diese hoffe ich.
Dabei treibt Heribert Prantl nicht nur die persönliche Sehnsucht nach Frieden um. Der gelernte Jurist begreift die Suche nach Frieden als Auftrag, den man nur allzu häufig vergisst, obwohl er in der Verfassung steht.
Es steht ein Friedensgebot da. In der Präambel steht der wirklich schöne Satz, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und dem Menschen von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden in der Welt zu dienen. Es ist ein Grundgesetzgebot. Das sollten wir zum 75-jährigen Jubiläum klar und deutlich sagen. Das Grundgesetz gibt uns auf, dem Frieden in der Welt zu dienen. Und das ist in der aktuellen Politik, spielt es keine Rolle.
Prantl denkt in seinem Buch darüber nach, wie die Gewalt gezähmt werden kann, wie man Frieden lernen kann. Und gerade jetzt im Fall des Ukraine-Kriegs setzt der gläubige Christ große Hoffnung auf Papst Franziskus.
Ich bin dem Papst so unglaublich dankbar. Bei vielem, was ich kritisiere, was mir nicht schnell genug geht an Reformen, aber dass er das Friedenspotenzial so hoch hält, es ist fantastisch. Und es gilt, das Gewaltpotenzial zu zähmen, und das Friedenspotenzial der Religion, auch unserer christlichen Religion, zu realisieren. Und ich bin wirklich der Meinung, Religion muss, kann, soll eine Lehrmeisterin sein für den Frieden.
Diesen Frieden zu erreichen in der Ukraine und anderswo braucht große Anstrengungen. Aber es gibt keine Alternative, sagt Heribert Prantl, denn der Dritte Weltkrieg wäre der letzte. Willi Witte für das MKR.
Heribert Prantl ist an diesem Mittwoch in unserer Buchhandlung Michaelsbund zu Gast und stellt sein neues Buch Den Frieden gewinnen vor. Los geht's um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nimmt man den neuen Roman von Tanja Weber in die Hand, so erwartet man beim Anblick des Covers vielleicht etwas anderes als einen fesselnden Krimi. Denn das Bild von einem orange-braunen Sonnenuntergang stimmt nicht so ganz auf den Inhalt ein, findet zumindest unsere Literaturexpertin Susanne Steufmehl. Warum Unter dem Moor, so der Titel, aber trotzdem absolut lesenswert ist, das hören Sie jetzt.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
3 Frauen am Stettiner Haff. Eine stirbt, eine rächt sich, eine kann sich retten. So teasert der Verlag den neuen Roman von Tanja Weber an. Unter dem Moor heißt er. Und auch wenn Cover und Rückseite Krimi schreien, ist das für mich keiner. Trotz vieler Spannungsmomente und Cliffhängern zwischen den Kapiteln ist es vielmehr die ergreifende Geschichte dreier Frauen, deren Schicksale sich zu unterschiedlichen Zeiten in einem einsamen Landstrich in Mecklenburg-Vorpommern entscheiden.
Die Handlung.
Die Corona-Pandemie ist nicht spurlos an der jungen Berliner Ärztin Nina vorbeigegangen und sie sehnt sich nach einer Auszeit, um Körper und Seele zu regenerieren. Mit voller Unterstützung ihres Partners zieht sie sich für unbestimmte Zeit in einen Ferienbungalow an der polnischen Grenze zurück. Hier gibt es nicht viel mehr als Wald, Moor und Wasser und viel Zeit zum Nachdenken über die Zukunft. Schon bei der ersten Erkundung der Gegend büxt ihr neuer Hund aus und als sie ihn schließlich nach endlosen Stunden in einer alten Tierfalle wiederfindet, entdeckt sie, dass er Knochen ausgegraben hat. Ihr medizinisches Auge identifiziert diese als menschlich. 1936. Die 14-jährige Gine, Künstlertochter und Einserschülerin aus Berlin, wird von ihrer Lehrerin für ein Landjahr ausgewählt. Was als heroischer Einsatz für Führer und Vaterland verkauft wird, entpuppt sich als elende Sklavenarbeit auf einem Gutshof im Stettiner Haff. Von ihren Eltern zum selbstständigen Denken erzogen, durchschaut Gine schnell die wahren Hintergründe dieses ehrenvollen Einsatzes, in dem der Wille der Mädchen gebrochen werden und sie zu gefügigen Frauen erzogen werden sollen. Als der Sohn des Gutsherrn sich an ihr vergeht, kommt sie zwar mit dem Leben davon, schwört aber, sich irgendwann an ihm zu rächen. 1979 träumt die blutjunge, frischgebackene Mutter Sigrun von einem Leben in Freiheit und versucht, das meiste aus dem zu machen, was in der DDR erlaubt ist. Sie träumt sich mit Musik der Gruppe City aus der Realität. Ihre beste Freundin und Vertraute Christa agiert wesentlich mutiger und radikaler, besucht in Berlin die Gottesdienste mit Pfarrer Eppelmann und lebt mit einer Frau zusammen. Genau deswegen wird sie als Staatsfeindin denunziert und landet im Gefängnis. Kurz darauf verschwindet auch sie grundspurlos.
Spannungsfaktor.
Von wem stammen nun die Knochen, die Ninas Hund ausgegraben hat? Dass der Fund entweder mit Gines oder mit Sigruns Geschichte zusammenhängen muss, liegt auf der Hand. Aber Tanja Webers Erzählweise erlaubt unterschiedliche Theorien und meine änderten sich mit jedem gelesenen Kapitel. Auch Nina kommt nicht umhin, Spekulationen anzustellen und nimmt dabei auch ihre verschlossenen, eigenwilligen neuen Nachbarn unter die Lupe. Derweil tauchen die Lesenden immer tiefer in die Geschichten der beiden anderen Frauen ein, deren Geschicke von der Autorin so nahbar und zeitauthentisch geschildert werden.
Die Autorin.
Die 1966 in Berlin geborene Tanja Weber studierte Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft. Sie arbeitete als Dramaturgin an verschiedenen deutschen Theatern und verfasste Drehbücher für erfolgreiche Fernsehproduktionen. Seit 2011 konzentriert sie sich aufs Bücherschreiben und war seitdem ebenso produktiv wie erfolgreich. Da sie in verschiedenen Genres unterwegs ist, hat sie sich für 3 Pseudonyme entschieden. Judith Arendt für Krimis, Henrike Engel fürs Historische und Marie Matisek für ihre unterhaltsamen Familienromane. Als Tanja Weber schreibt sie immer dann, wenn ihre Themen konkreter und ernsthafter werden. 2022 erschien ihr gesellschaftskritischer München-Krimi Betongold, den ich ebenfalls empfehle. Tanja Weber lebt in Gauting bei München.
Fakten zum Buch.
Unter dem Moor von Tanja Weber umfasst 349 Seiten und ist bei List, einem Imprint des Ullstein Verlags, erschienen. Zum Preis von 22,99 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
Mehr über den neuen Roman von Tanja Weber mit dem Namen Unter dem Moor hören Sie in unserem Buch-Podcast Ein Buch, überall, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.